Für alle Gemeinschaft bis hierhin. Wir beten, dass du uns auch weiter dein Wort öffnest, Herr, dass du uns Licht gibst, dass du uns ermutigst. Ah, Herr Jesus, dass du uns auf das ausrichtest, was dir heute wichtig ist, Herr. Amen. So, wir kommen ein Stück weiter in unserer Betrachtung und Gemeinschaft über die Apostelgeschichte. Und es ist doch schön zu sehen, wie das Zeugnis des Herrn hier weiter gesprochen wird und auch sichtbar wird. Ja, es war eine Zeit des Redens, aber es war auch eine Zeit der Taten oder eine Zeit des Handelns, wie es ja auch die Apostelgeschichte sagt, oder die Taten der Apostel oder überhaupt einfach Taten. Möge der Herr auch so wirken, dass wir reden, dass wir tun in der Einheit mit ihm. Angeregt vom Geist, erfüllt mit dem Geist und vor seinem Angesicht. Ja, ich habe überlegt, wie ich die Überschrift für heute formulieren soll. Und ich habe jetzt mal hier die Verteidigung des Evangeliums genommen. Das klingt jetzt natürlich, wie soll ich sagen, vielleicht nicht ganz so ermutigend wie Zeiten der Erfrischung, die von seinem Angesicht ausgehen. Aber wir sollen uns auch nicht erschrecken lassen davon. Der Herr hat es ihnen von Anfang an gesagt und schon in dem Evangelium, und er hat ihnen auch eine besondere Verheißung gegeben. Er wusste schon, dass solche Situationen auch kommen werden. Ich will es gerade mal vorlesen aus Lukas 11. Herr Jesus. Nein, das ist, glaube ich, Lukas 12. Ja, Lukas 12, Vers 11. Da steht: Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Regierung und die Behörden führen, so sorgt euch nicht darum, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zu derselben Stunde lehren, was zu sagen ist. Das ist doch so ermutigend, dass genau zu der Stunde, wo es nötig ist, wird der Heilige Geist, hatte damals die Jünger gelehrt, aber auch uns wird der Heilige Geist lehren, wenn es so in eine Verteidigungssituation kommen sollte, kommen könnte, der Geist wird uns lehren. Und vielleicht kann man das auch ein bisschen verallgemeinern für unsere Reden über das Evangelium, dass wir natürlich, wir wissen auch vieles über den Herrn, und aber manchmal kommen die Situationen so plötzlich, gell, und dann denkst du, oh, was sage ich jetzt? Also geht mir zumindest oft so, denke ich, ah, gerade jetzt, was weiß ich, an der Arbeit und dies und jenes. Und dann gerade sagt jemand was, ja, und was sage ich jetzt? So, der Heilige Geist wird uns lehren. Und zum anderen ist es, glaube ich, manchmal auch gut, wenn wir überhaupt etwas sagen. Wir werden in solchen Situationen vielleicht nicht immer wie die Brüder die Gnade haben, den ganzen Vorsatz Gottes darlegen zu können, sei es um der Zeit willen oder auch um unsere Kapazität willen. Aber wenn wir was sagen können, an wen wir glauben, was unser Inneres bewegt, das ist schon mal ein guter erster Schritt. Der Heilige Geist wird doch auch geben. Und wie wir auch schon gelesen haben, wird der Heilige Geist auch überführen. Ja, es wird am Ende doch nicht unser Argumentieren sein, gell? Wir können Dinge darlegen. Aber wenn der Geist nicht überführt, dann ist alles Argumentieren zu wenig. Wir sind darauf angewiesen, dass der Geist mitwirkt, dass der Geist Licht gibt in die Herzen der Menschen und so etwas Herrliches bewirkt wird. Und in Bezug auf das, was hier beschrieben ist, und auch in Bezug auf die Anfechtungen im Evangelium, sagt der Thessalonicher Brief auch manches, und zwar in 1. Thessalonicher 3, Vers 3 und 4, dass niemand wanken werde in diesen Drangsalen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Ja, das haben die Brüder auch den Gläubigen an die Orte, wo sie hingezogen sind, haben sie es ihnen auch gleich dazu gesagt, dass es Drangsale geben wird, dass sie nicht erschrecken brauchen, dass sie nicht denken sollen, ja, wenn es jetzt so schwierig ist, dann ist das Evangelium vielleicht doch nicht das Richtige für mich, sondern dass sie einfach auch wissen, es gehört mit dazu. Es ist auch Widerspruch mit dabei. Und das zu sehen, es macht uns nüchtern, aber es soll uns auch ermutigen, unsere Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Und die Brüder haben es nicht nur in Bezug auf das Evangelium gesagt, sondern sie haben es auch in Bezug auf den Aufbau der Gemeinde gesagt. Gell? Matthäus 16, der bekannte Vers, wir brauchen ihn vielleicht nicht lesen. Da sagt der Herr, ich werde meine Gemeinde bauen und dann die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Damit hat er auch automatisch gesagt, dass es auch Reaktionen gibt. Ja. Wenn die Gemeinde gebaut wird, da kommt auch manches in Bewegung. Da kommt auch Widerstand mit dazu. Und die Frage soll eigentlich nicht sein, wie dieser Widerstand zu verhindern wäre, sondern es soll eigentlich mehr so sein, dass wir im Glauben sprechen und wissen, dass die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und als Paulus das letzte Mal die Geschwister von Ephesus trifft, sagt er ihnen auch so eine Ermutigung, gell? Weil er wusste, dass es nötig ist. Und das ist in Apostelgeschichte 20, 29, Vers 30. Da sagt er, ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, welche die Herde nicht schonen. Was gibt's auch? Ja, Wölfe, die kommen und die Herde nicht schonen werden. Angriffe von außen gegen Geschwister, Einzelne oder alle auf einmal, gegen die ganze Herde. Und dann sagt er sogar in Vers 30, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen. Ja, das muss man auch noch dazu sagen, das kann es auch geben, aus der eigenen Mitte. Ja, vielleicht mag jemand sagen, nee, sowas kann es nie geben. Wir glauben doch alle an den Herrn. Eigentlich nicht, aber die Erfahrung lehrt anders und das Wort lehrt auch anders. Es gibt auch aus der Mitte der gläubigen Menschen, was machen die? Die reden verkehrte Dinge. Ich habe es nochmal nachgeguckt im Griechischen und es ist dieses Wort, dieses Verdrehte, das ist ein absichtliches Verdrehen. Gell? Etwas, was der Wahrheit entspricht, was der Wahrheit kommt, mit Absicht einmal umzudrehen, was anderes draus zu machen. Und man sieht hier dann auch in diesem Vers, warum sie es verdrehen, weil sie möchten gerne die Jünger abziehen, hinter sich her. Ja, das ist so etwas, was wir auch zum Glück nicht so oft, aber auch schon sehen mussten, wie etwas genommen wurde, aus dem Wort natürlich, und es wurde verdreht. Es wurde zu etwas gemacht, was zuerst einige Unruhe gebracht hat und dann dazu geeignet waren, dass die, die davon begeistert waren, mit demjenigen, der es verdreht hat, mitgezogen sind. Und ja, er hat es ihnen hier gesagt, gell? Und dann sagt er, darum wacht. Und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das fähig ist, euch aufzubauen und euch das Erbe zu geben unter allen, die geheiligt sind. Das ist doch wunderbar. Er sagt hier, das Wort seiner Gnade ist trotzdem fähig, uns aufzubauen. Wir sollen solche Dinge wissen, auch bewahren, wachsam sein und gleichzeitig uns doch voll auf das Wort seiner Gnade konzentrieren, weil es ist fähig, uns aufzubauen und auch das Erbe zu geben unter allen, die geheiligt sind. Das ist doch wunderbar. Der Herr gibt das Wort seiner Gnade. Und das sehen wir ja in Apostelgeschichte auch reichlich, das Wirken des Geistes. Und es ist sehr, sehr spannend. Gell? Es hat hier natürlich die Stadt in Bewegung gebracht. Gell? Auch hier diese Heilung, die hat die Stadt in Bewegung gebracht. Und nicht nur die Stadt, sondern auch die Oberen, gell? Die Priester, der Hauptmann des Tempels, die Sadduzäer. So sind hier viele erwähnt und die waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Das war eine Provokation für sie. Gell? Ja, natürlich, manche von denen, wissen wir auch, haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Die Sadduzäer, die hatten da ein Problem damit. Aber überhaupt auch in Jesus die Auferstehung zu verkünden. Gell? Es war plötzlich die Auferstehung aus den Toten, war nicht mehr nur was für die Zukunft, sondern es war ja gerade geschehen. Sie haben verkündigt, dass der Herr auferstanden ist. Ja, den die Menschen gekreuzigt haben, den konnte der Tod nicht halten. Er ist auferstanden. Und das war ein Evangelium. Das hat alle, die glauben wollten, ja, erweckt und gerettet und Wunderbares gewirkt. Und die, ja, die verstockt waren, die hat's in Rage gebracht, gell? Sie legten die Hände an sie und setzten ins Gefängnis. So, und dann werden sie ja geholt, Vers 7, in die Mitte gestellt und gefragt, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Das ist doch wirklich eine gute Frage, oder? In welchem Namen macht ihr das eigentlich? Wer steht denn da dahinter? Das sehen wir auch im Wort, in den Evangelien und auch Apostelgeschichte. Es gab auch andere, ja, die sind aufgestanden, haben Menschen hinter sich hergezogen und einen Aufstand gemacht. Und jetzt diese Frage, ja, wer ist es denn jetzt? Was steht da dahinter? Und sie haben natürlich auch gemerkt, da ist eine Kraft am Wirken, da ist eine Vollmacht dahinter. Da ist nicht nur jemand, der hat sich was ausgedacht und redet jetzt über was Neues, über den neuesten Trend, sondern da ist eine Kraft am Wirken, die Auferstehungskraft, aber auch die Kraft in seinem Namen. Und deswegen sagen sie auch, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? In der Welt gibt es das auch. Da darf man manchmal in dem Namen von jemand handeln. Ich hatte mal eine dringende Aufgabe. Und dann wurde mir gesagt, du holst dir da die Sachen, verschiedene Sachen, die nötig waren. Und wenn jemand sagt, er hat gerade keine Zeit dafür oder ja, wie es manchmal so ist an der Arbeit, machen wir mal später, ich melde mich wieder, dann sagst du ihm, der Chef braucht's, also der IT-Chef. Und das war für mich eine spannende Erfahrung, weil ich ja schon lange in der Firma gearbeitet habe und schon oft gehört habe, ja, das gucken wir mal oder ja, ist das echt gut so, machen wir mal eine Besprechung in 2 Wochen drüber oder dies oder jenes. Also ist nicht immer so, aber immer wieder. Aber wenn ich in diesem Namen kam, da sind die Leute plötzlich alle in Bewegung gekommen. War echt spannend. So, das war ein menschlicher Name. Gell? Das war ein Chef über ein paar tausend Leute, in dessen Namen ich sozusagen unterwegs war. für kurze Zeit. Aber hier geht es nochmal um einen anderen Namen. Gell? Da ist ein Name, der ist über alle Namen, wie wir schon gesungen haben. Da ist ein Name von einem, der ist von den Toten auferstanden. Der hat die Sünden der ganzen Menschheit hinweggetragen. Der hat Rettung gebracht. Gell? Woher kommt dieser Name? Ich habe heute Morgen schon in der Morgenwache gelesen. Matthäus 1, 21, als der Herr seinen Namen bekommt. Gell? Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus heißt, Gott wird retten. Gott wird retten, das Volk retten von ihren Sünden. Und dieser Name, das ist der zündende Moment, gell? Auch in unserem Glauben. Wir kennen das ja vom Evangelium. Eigentlich, ein Mensch muss immer irgendwie an diesen Namen kommen. Manchmal sagt ja jemand, ja, ich bin gläubig oder ich glaube auch. Inzwischen sagen das auch die Muslime manchmal, die glauben auch oder sie beten auch oder wer auch immer. Aber das ist gut, also oder da haben wir nichts dagegen einzuwenden, wenn das jemand sagt, dass er auch betet. Aber am Ende muss jemand, der wirklich gerettet werden will, er braucht den Namen Jesus. Ja? Er muss beten, Herr Jesus. Ja, er gibt ja keine, wie soll ich sagen, vorgefertigtes Gebet, was er dann sagt, ist auch gut. Aber was er nicht weglassen darf, ist den Namen Jesus. Und das ist die Errettung. Ja? Die Errettung ohne den Herrn Jesus geht nicht. Es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. So, das ist der Name Jesus. Ganz am Anfang, wenn jemand gläubig wird. Aber es geht eigentlich auch weiter in diesem Namen. Ja? Der Name Jesus bringt uns Rettung. Der bringt auch uns Gläubigen Rettung. Nicht deswegen, weil wir unsere Errettung verlieren würden oder weil wir uns nicht sicher sind, ob wir wirklich gläubig sind. Das nicht. Das machen wir einmal fest und stellen uns drauf. Aber doch sind wir immer wieder an dem Punkt, dass wir zu ihm rufen, dass wir Errettung brauchen in seinem Namen. Ja, und in diesem Namen ist auch Vollmacht. Gell? Matthäus 7, 28 geht es auch um die Vollmacht. Wird der Herr auch übrigens immer wieder mal drauf angesprochen. Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, also die sogenannte Bergpredigt, erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also in dem Wort des Herrn, da war noch etwas mit drin, was weiterging als eine Lehre über die Schrift. Er hat ja viel geredet im Alten Testament, in der Bergpredigt hat er auch noch manches erhöht oder weitergeführt. Und in diesem Wort, da war die Vollmacht drin. Er hat Vollmacht empfangen von Gott, dem Vater. Und diese Vollmacht, die der Herr hatte, diese Vollmacht, die hat er auch seinen Jüngern gegeben. Da war etwas am Wirken. Da war der Geist am Wirken. Und der Geist hat ihnen Vollmacht gegeben, zu reden. Herr Jesus, ich lese mal noch einen Vers, 1. Korinther 2, Vers 4. Sagt er dort, meine Rede und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern mit der Weisung des Geistes und der Kraft. Da ist etwas, das geht über Menschliches hinaus. Gell? Das sind nicht mehr nur Worte, das sind nicht mehr nur Argumente, sondern das ist Geist und Kraft. Oh Herr, und deswegen haben wir auch oft dieses Gebet, Herr, rede zu uns. Natürlich, weil wir es auch verstehen wollen, auch weil wir Fragen haben, aber auch, weil wir Geist und Kraft brauchen, weil wir das Sprechen des Herrn empfangen wollen, was uns auch in Bewegung setzt. Weißt du, manchmal sind wir ja, also vielleicht ist bei euch anders, aber nicht so leicht in Bewegung zu setzen. Ja? Wir wissen eigentlich, was richtig wäre. Wir wissen eigentlich, was wir jetzt tun sollten. Wir wissen, dass wir zum Wort kommen sollten. Oder wir wissen, dass wir beten sollten. Manchmal vielleicht wissen wir auch, dass wir es nicht tun sollten, was nicht sagen sollen oder nicht streiten oder so vieles, gell? Das ist sonnenklar, da gibt es keine Frage. Aber der Punkt ist ja oft, ja, in mir brodelt's. In mir, es hat mich jemand provoziert. Ich möchte jetzt eigentlich antworten. Was kann ich jetzt tun, damit es nicht zu einem Streit kommt? Oh Herr, was hilft mir jetzt? Wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft zu überwinden, zu sagen, du, komm, wir lassen's. Lass uns doch Frieden halten, lass uns einen Weg suchen, wie wir klarkommen. Oder Herr, wie kann ich jetzt zum Wort kommen, statt noch eine halbe Stunde weiter irgendwo zu blättern und zu lesen? Wir brauchen eine Kraft, die wirkt. Wir brauchen die Versorgung des Geistes. Und wenn wir zum Herrn kommen, wenn wir ihn berühren, dann haben wir auch diese Kraft des Geistes. Auch oft, wenn wir im Wort lesen, ja, wenn wir im Wort den Herrn berühren, ja, so wie wir jetzt hier gemeinsam aussprechen, wenn wir das Wort lesen, klar, das ist, weil wir darüber sprechen wollen und weil wir es nochmal als Einstieg lesen, aber es ist noch mehr. Es ist ein Wort, was der Herr gesprochen hat. Und wenn wir es in unseren Mund nehmen, dann fängt der Geist an zu fließen. Dann kann der Herr etwas austeilen. Dann kommt Leben hervor. Und es ist so wunderbar. Dann erfahren wir die Kraft und die Vollmacht in seinem Sprechen. Das bezeugt auch Thessalonicher Brief, gell? Nochmal Thessalonicher. Thessalonicher war ja auch eine junge Gemeinde. Gibt manche Parallelen zu Apostelgeschichte 1 oder die ersten Kapitel. 1. Thessalonicher 1, Vers 5 sagt er, denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wie ihr ja wisst, was für Menschen wir unter euch waren, um euretwillen. Ja, das ist eine wunderbare Kombination hier. Da ist die Kraft, da ist der Heilige Geist, da ist große Gewissheit und das sind Menschen, die davon bewegt waren. Ja, was für Menschen wir unter euch waren. Einerseits war das Wort, das was überall geredet wurde, gell, das war das gleiche Evangelium, aber gleichzeitig hat es auch in den Brüdern schon etwas gewirkt, es hat schon gearbeitet, es war bereit zum Austeilen, es war bereit zum Fließen und es ist wunderbar, der Herr in uns wirkt in Kraft. Und es ist auch das, was die Brüder hier dann bei dieser Befragung bezeugen. Ja, sie betonen sehr den Namen des Herrn. Kapitel 4, Vers 10, am Ende, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Und das haben sie auch schon in Vers Kapitel 3, 16 gesagt, durch den Glauben an seinen Namen hat diesen hier, den ihr seht und kennt, sein Name stark gemacht. Also es war der Name des Herrn, der den Lahmen gestärkt hat oder wir würden sagen geheilt hat. Ja, man könnte ja eigentlich auch sagen, der Herr hat ihn stark gemacht. Aber Sie betonen hier sehr, es war in seinem Namen. Durch seinen Namen steht er hier. Durch seinen Namen ist er stark gemacht. Und dann Vers 12 von Kapitel 4, es ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Ja, in diesem Namen müssen wir gerettet werden. Da ist eine feste Verbindung zwischen Name und Errettung. Ja? Wer seinen Namen ruft, der muss gerettet werden. Und das haben irgendwie auch diese Menschen hier verstanden. Ja? Sie haben überlegt, was können wir machen. Es scheint so, als ob sie es auch gerne geleugnet hätten. Ja? Sie sagen hier in Vers 16, wir können es nicht leugnen. Also leugnen war keine Option, weil es war ja offensichtlich, dass hier Wunderbares geschehen ist. Was haben sie stattdessen versucht? Sie haben gesagt, damit es nicht weiter unter dem Volk verbreitet wird, lasst uns sie bedrohen, dass sie zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Das war der Kern des Ganzen. Ja, da wollten sie ansetzen, um dem Einhalt zu gebieten, indem sie den Namen blockieren wollten. Ja, da wird angesetzt gegen den Namen des Herrn. Und am Ende steht ja auch die Person des Herrn dahinter. Ja. Das ist, was in Apostelgeschichte oft betont wird. Die Auferstehung wird nicht nur Auferstehung gepredigt, sondern die Auferstehung in Jesus. Oder an anderer Stelle wird auch gesagt, es wird Jesus als das Evangelium bekannt gemacht. Das heißt, in dem Namen des Herrn heißt auch in der Person des Herrn. Und das ist auch der Kern unseres Glaubens. Ja. Das ist wie wenn du ein Auto hast. Vielleicht haben manche von uns eine Lieblingsmarke, die sie gern mögen und finden das Auto toll. Aber überleg dir mal, wenn du den Motor aus diesem Auto rausnimmst. Hättest du ein schönes Auto in der Garage, es glänzt und blinkt, hat hinten draufstehen, was für eine tolle Marke es ist und was für ein tolles Modell. Aber der Motor ist draußen. Was kannst du damit anfangen? Das kannst du nur in die Garage stellen. Ja? Das Auto ist ohne Motor wertlos. Und unser Glaube ist ohne Christus wertlos. Ja? Es möchte natürlich auch niemand nur einen Motor haben. Es muss auch in einem Auto sein, so wie der Herr auch heute in uns sein muss. Ja, er braucht uns auch. Er braucht unseren Glauben, aber wir brauchen diesen Kern der Sache, gell? Diesen Christus. Ohne Christus, ohne seine Kraft, ohne seine Vollmacht ist es halt wie ein Auto, was nur dasteht. Sieht ähnlich aus, ist auch schön designt, aber wenn nicht diese Kraft und Vollmacht am Wirken ist, dann ist es leer. Und das haben sie hier auch gemerkt, gell? Deswegen haben sie so gegen den Herrn, gegen seinen Namen sich gestellt. Was sagen sie ihnen dann? Urteilt Petrus und Johannes, Vers 19, antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt ihr, ob es vor Gott recht ist, dass wir mehr auf euch hören als auf Gott. Da wird es jetzt auch spannend. Gell? Als Gläubige können wir auf viele Menschen eingehen. Gell? Wir können gute Nachbarn sein, wir können gute Kollegen sein. Wir lieben auch die Menschen der Welt. Wir wollen sie nicht provozieren. Selbst wenn wir Versammlungen haben, nehmen wir Rücksicht. Wenn jemand sagt, Türe bitte zumachen, machen wir die Türe zu, dass im Foyer schön leise ist, dass hier der Hotel- und Jugendherbergsbetrieb nicht gestört ist. Das können wir alles problemlos machen. Wir können Rücksicht nehmen aufeinander, natürlich auch unter uns Geschwistern, aber auch der Welt gegenüber. Da können wir in vielerlei Weise auf die Menschen eingehen. Gell? Aber es gibt einen Kern der Sache, da hört es auf. Das sagen sie hier auch, gell? Urteilt ihr, ob das recht ist, dass wir mehr auf euch hören als auf Gott? Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also auf den Herrn, auf den Kern des Evangeliums, da können wir nicht verzichten. Ja? Das ist unser Evangelium. Wie gesagt, wir können es freundlich bringen und wenn jemand nicht hören will, können wir auch aufhören. Alles okay, aber trotzdem, es ist unser Evangelium. Wir reden davon. Und was mich natürlich auch sehr bewegt an dieser Aussage, dass sie sagen, wir können es nicht lassen. Ist es nicht wunderbar? Da sind Menschen, die sagen, wir können es einfach nicht lassen. Ja, manche Sachen, hatte ich ja vorher gesagt, die wissen wir, dass wir sie machen müssen, dass sie richtig sind. Und die bleiben auch richtig. Aber hier ist noch einmal was anderes am Arbeiten. Ja? Das ist der Geist, das ist die Kraft, das ist diese Erfahrung mit dem Herrn. Sie reden von dem, was sie gesehen und gehört haben. Das setzt sie in Bewegung. Gell? Ja, das war natürlich ihre Zeit auch mit dem Herrn auf der Erde. Aber sicher auch die Einheit mit dem Auferstandenen jetzt durch den Geist. Sie haben gesehen, gehört und davon haben sie geredet. Und das ist auch unser Evangelium. Gell? Wir reden vom Herrn, was wir von ihm gesehen und gehört haben. Es kommt aus dem Wort der Wahrheit und es kommt auch aus unserer Erfahrung mit ihm. Bezeugen wir. Wir zeugen den Menschen davon. Und das ist das Evangelium. Das war ihr Freimut. Den haben sie sich nicht nehmen lassen. Herr Jesus, da drohten sie ihn noch mehr und ließen sie frei, da sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, wie sie sie strafen konnten. Denn sie lobten alle Gott um des Willen, was sich ereignet hatte. Ist euch das aufgefallen? Ich habe es nicht gezählt, aber ich würde sagen, es ist mindestens das dritte Mal, dass das Wirken des Geistes und das Reden der Geschwister dazu geführt hat, dass Gott gelobt wurde. Ist auch wunderbar, ist mir so bisher nicht so aufgefallen in der Apostelgeschichte. Gott wurde gelobt. Ja. Manche, die hat's, für die war es ein Problem, immer ja ausgiebig. Aber die, die was geschmeckt haben, die auch letzten Endes ehrlich waren, nüchtern waren, die mussten einfach den Herrn loben. Die mussten bezeugen, der Herr ist wunderbar. Da ist jemand, der war 40 Jahre alt. Und 40 Jahre, ein 40-Jähriger. Und nach langer Zeit wird er endlich gerettet. Ja, wer hätte es tun können, gell? Aber das hat so ein Lob in ihn bewirkt. Herr Jesus, möge doch alles, was der Herr im Gemeindeleben wirkt, auch durch unser Reden bewirkt, möge es dazu dienen, dass wir dass Menschen den Herrn loben, dass wir auch als seine Gemeinde ihn loben für seine Taten. Ja, wenn wir ihn sehen, dann haben wir Grund zu loben. Wenn man auch Psalmen sieht, wie der Herr wunderbar gerettet hat, das bringt Lob. Natürlich auch in den Psalmen, ja, sieht man ja die schwierigen Situationen, in denen sie oft auch drin waren. Auch Bedrängnis, in denen sie drin waren. Aber auch viel Errettung und viel Lob des Herrn. Ja, weil der Herr gewirkt hat und sein Name wird groß gemacht. Könnt ihr als Hausaufgabe mal mitnehmen für eure Apps Bibel-Apps kann man das schnell nachschauen. Wie oft kommt der Name des Herrn in den Psalmen vor? Die Verse mal zu lesen, es gibt viele Verse, die seinen Namen erfahren haben. Natürlich war es damals noch nicht der Name Jesu, aber der Name des Herrn hat auch ihnen schon Rettung gebracht. Ich will den Kelch der Errettung nehmen, den Namen des Herrn anrufen. Ja, schon eine wunderbare Andeutung und ja, wie soll ich sagen, ein Vorgeschmack auf die Errettung, die wir heute in voller Breite haben, in dem Namen Jesu, wenn wir ihn anrufen und Rettung erfahren. Lass uns weiter an seinem Namen festhalten und unseren Freimut auch nicht wegwerfen. Ja? Hebräer 10 sagt es, ich den Vers noch zum Abschluss. Hebräer 10, Vers 35. Darum werft euren Freimut nicht weg, der eine große Belohnung hat. Amen. Unser Freimut, der hat eine große Belohnung. Und wie gestern schon anklang, es gibt Zeiten des Anfangs, es gibt Zeiten, es weitergeht, auch Zeiten, ja, wo es dem Ende zugeht, hoffentlich auch der Vollendung. Und auch da ist es weiterhin aktuell, unseren Freimut nicht wegzuwerfen. Ja. Die Hebräer, die waren ja in Gefahr, ja, wieder zurückzugehen ins Alte, in ihre Traditionen, ihre Gepflogenheiten, ihre Opfer, wieder in den Tempel zurückgehen und so weiter. Aber sie werden hier sehr ermutigt, nicht ins Alte zurückzugehen, ja, sondern ihren Freimut zu bewahren. Den Freimut nicht wegzuwerfen, weil der hat eine große Belohnung. Der Freimut den Menschen gegenüber, der Freimut auch in unserem Glaubensleben und auch der Freimut im Gemeindeleben, den werfen wir nicht weg, weil er hat eine große Belohnung. Lob den Herrn. Bis hierhin. Lass uns weiter Gemeinschaft haben.